Verkunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Moin und herzlich willkommen zu Kunst mich mal, dem Kulturpodcast von NDR SH. Wir schauen auf die verschiedensten Modellprojekte, die gerade im Land schon gestartet sind oder gestartet werden. In Kunsthallen, Museen und Theatern. Und ich bin mal wieder bei jemandem zu Gast, da freue ich mich sehr. Nämlich, ich sitze gerade im Proberaum der Kieler Band Leoniden und darf mich heute mit Jakob Amre unterhalten. Moin Jakob.
Hallo, grüßt euch alle, die zuhören. Ich freue mich, hier Teil zu sein, bin gespannt.
Das sieht hier sehr frisch aus, sehr neu. Wann habt ihr das hier renoviert?
Das haben wir, nachdem quasi der erste Corona-Dämpfer, die erste Corona-Lähmung überstanden war, haben wir einfach gesagt, wir machen unseren Proberaum jetzt schön. Der war vorher eher rumpelig, kalt, nass, Eierpappenoptik, so wie man sich einen Proberaum einer Rock-Ex-Punk-Band vorstellt. Und haben dann gesagt, wir machen uns hier alles schön, haben Fußboden reingelegt, haben die Wände gedämmt und selber Absorber gebaut und haben jetzt unsere kleine Regie, in der wir auch fürs Album aufgenommen haben.
Ja. Also es ist hier ganz heller Kiefernfußboden. Dämmelemente hängen von den Wänden und von der Decke.
Ja.
Und ganz viele Tasteninstrumente. Man könnte es auch für ein Synthesizer-Klavier-Orgelmuseum halten. ich sehe einen Fender Rhodes, ich sehe in meinem Rücken steht ein Klavier. Noch mehr im Rücken ein Wurlitzer. Was ist dein Lieblingstasteninstrument? Auf welchem spielst du gerade am meisten?
Ich freue mich über jeden eigenen Charakter eines jeden Tasteninstruments. Hier neben mir steht nur so ein Plastik-Keyboard, das als MIDI-Controller natürlich beim Schreiben sehr praktisch ist. Aber es ist schon inspirierend, an einem Wurlitzer zu sitzen, der dann einfach funktioniert. Der ist jetzt auch noch ganz, ganz neu. Deswegen ist da noch die anfangs große Verliebtheit da. Genau, und hier sind halt unsere Tasten und also die akustischen Tasteninstrumente und die Synthesizer. Nebenan sind die ganzen Gitarren, Gitarrenverstärker, Bassverstärker, Schlagzeug und so. Wir sind eigentlich mittlerweile echt gut ausgestattet.
Ja.
Aber natürlich, wenn man mich fragt, noch nicht ausgestattet genug. Und es wird weitergehen. Wir werden einen riesigen Haufen an Kram haben in 50 Jahren.
Wenn du komponierst oder textest, lieber an der Gitarre oder lieber am Klavier? Oder ist das bei euch so und so ein Gemeinschaftsprojekt?
Ist eine gute Frage. Die meisten Ideen für ein jeweiliges Instrument entstehen dann auch an diesem Instrument. Also es ist selten so, dass man einfach erst eine Melodie schreibt und dann überlegt, wer sie spielt oder so, welches Instrument. Wir sind aber da, würde ich sagen, mittlerweile so, dass wir ausschließlich am Computer schreiben und alles direkt auch digitalisieren, also Gitarren direkt aufnehmen und Tasten direkt aufnehmen und da dann alles puzzeln. Also der Schreibprozess ist ein großes digitales Massaker. Wir haben einen riesigen Dropbox-Friedhof mit alten Ideen, den wir dann auch immer durchwälzen können, umgraben können. Genau. Ich würde sagen, ein relativ moderner Home-Studio-Prozess, Songs zu schreiben. Aber dann gibt es eben auch die romantischen Episoden, in denen man rüber ans Instrument geht und dann miteinander spielt.
Es ist interessant, ist ja dann tatsächlich eine andere Art des Komponierens sozusagen.
Dass man
sagt, was hatten wir da noch für einen Hook oder was hatten wir da für eine Idee für eine Strophe?
Genau,
oder?
Ja.
Was hat man da nur für eine Melodielinie oder einen Basslick oder was auch immer?
Ja.
Und dann sampelt man sozusagen das zusammen zum Song oder wie?
So ungefähr. Und das Schöne daran ist, dass man jede Idee, die man im Kopf hat, auch erstmal umsetzen kann und daraus dann eine Skizze macht, die dann auch direkt, ich habe einen Gitarrenriff und ich bin Multiinstrumentalist selber, ich spiele alle Bandinstrumente und meistens hängt für mich an einem Gitarrenriff dann auch ein anderes Instrument. Dann setzt man das alles um und lässt es erstmal liegen. Und das ist auch, glaube ich, das größte Leoniden-Credo ist, wenn eine Idee beispielsweise ein Jahr lang rumlag und immer noch gut ist, dann ist sie wahrscheinlich auch das Jahr drauf noch gut. Wir sind keine Jam-Band, die ihr Album dann direkt presst und sagt, das war diese Episode, sondern es ist viel, viel Arbeit und dauert sehr, sehr lange und dafür haben wir keinen einzigen Song geschrieben, den ich blöd finde.
Ja.
Und manchmal ist man auch nach einem halben Jahr nicht so sicher und merkt dann plötzlich in 2 Jahre danach, irgendwie vermisse ich das, irgendwie. Und manchmal kann man dann auch Skizzen wieder aufreißen und Sachen neu zusammenbauen, wir lernen ja auch viel jeden Tag dazu musikalisch und manchmal lernt man die Kniffe erst später und kann dann aus alten Ideen neue gute Ideen machen.
Kommen wir mal gleich zu dem Song, der letzten Monat von euch veröffentlicht wurde, Blue Hour.
Ja.
Der lag, glaube ich, auch 4 Jahre rum. Ist das richtig?
Blue Hour ist spannend, weil das, also lass mich kurz überlegen, die Songs, die noch so rausgekommen sind, Disappointing Life zum Beispiel, ist einer, da lag die Skizze wirklich schon anderthalb Jahre rum. Und Blue Hour ist eher ein Song, der ziemlich schnell geschrieben wurde, aber der mich viel Überwindung gekostet hat, das Thema mit diesem Song dann wirklich so zusammenzuführen. Das ist so ein Thema, da singe ich quasi über meine Depression und um Panikattacken, mit denen ich gekämpft habe. Und 2017 begann das bei mir und ich habe von vornherein mit so einer Unsicherheit gekämpft, ob Leoniden Raum dafür ist. Mhm. Also ob ich offen einen Song darüber schreiben soll. Ich war derjenige, der das quasi aufgehalten hat und 4 Jahre im Kopf gebraucht hat, um zu sagen, nee, es ist wichtig, dass wir diesen Song schreiben. Ja. Und als es dann entschieden war, das Klavierriff ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt gewesen und dann kam alles zusammen wie ein Memory-Spiel und dann war der Song auch in ein paar Wochen fertig. So. Mhm.
Genau, Remember the Dark Days,
yes,
ist die erste Zeile sozusagen, die einführt zu dem Thema Depression, mhm, oder dunkle Tage. Wo war denn die Hemmschwelle? Weil du die Band da nicht mit belasten wolltest? Oder war es eher so, weil es sehr intime Gefühle sind, mit denen du nicht an die Öffentlichkeit gehen wolltest? Wo war da die Hemmschwelle für dich? Kannst du das überhaupt festlegen? Muss man ja auch.
Ja, ist komplex, glaube ich. Wir sind sehr offen miteinander und sehr gut befreundet. Wir reden über alles direkt. Die anderen wussten auch schon 2017, wie es mir geht und warum es mir so geht. Nur irgendwie wusste ich, ich glaube, wenn man so ein Thema mit sich rumschleppt, dann kommt man auch in Episoden von ganz irrationalen Ängsten, dass man einfach denkt so, oh, will ich jetzt einfach nur Mitleid? Hm. Will ich diesen Song nur schreiben, um Mitleid zu kriegen? Das würde mir das gefallen? Oh, ich weiß nicht so genau, vielleicht lieber nicht, vielleicht lieber erstmal über sowas schreiben. Und jetzt in dem Stadium, in dem ich es eher überwunden habe, als noch darunter leidend zu sein, habe ich dann gemerkt, dass es ein viel größerer Wert ist, das einmal irgendwie zu materialisieren in einem Song, den man auch teilen kann. Und einhergehend mit dem Song gab es dann so ein Posting im Internet, in dem ich ganz offen einmal darüber gesprochen habe. Da auch eine Sekunde, bevor wir auf Posten gedrückt haben, habe ich gedacht, es kommt bestimmt jemand, der sagt, boah, was für ein ekliger Promo-Move, jetzt so ein Mental Health, auf den Mental Health Train aufspringend. So. Ja. Und eine Sekunde danach wusste ich, nee, es war absolut das Richtige. Wir haben so viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die selber mit Depressionen kämpfen oder es aus ihrem Umfeld kennen oder überwunden haben oder nicht wissen, wie sie es überwinden sollen, dass es einfach super wichtig ist, über das Thema zu sprechen. Weshalb ich jetzt auch das Thema offen anspreche, weil ich glaube, das kann gar nicht genug Sendezeit bekommen, dass Leute einfach. Man muss ja auch überlegen, ich bin Indie-Musiker und die Indie-Musikszene profitiert von melancholischen Inhalten schon immer. Das gehört irgendwie dazu, ob jetzt gesellschaftskritisch oder Innerlichkeiten. Und mir fällt es eher leicht, das zu kanalisieren, wohingegen vielleicht jemand, der Beispiel bei DM an der Kasse sitzt oder so und vielleicht mit einer Depression kämpft, nicht einfach zu seinem Chef, seiner Chefin gehen kann und sagen kann, ey, ich glaube, ich brauche mal eine Pause. So, dann kommt vielleicht eher ein, ja, geh doch mal spazieren oder mach mal ein Fenster auf, trink mal ein Glas Wasser mäßig. Und deswegen quasi als Vorbild, als eines Menschen, der ein Privileg hat, mit seinen Innerlichkeiten dafür sogar beklatscht zu werden, mit den Innerlichkeiten rauszugehen, da dann so ein Vorbild zu sein, das war wichtig.
Mhm. Eben Ratschläge sind Schläge, im Fall der Depression helfen nicht. Vielleicht sollte man journalistisch jetzt mal darauf hinweisen, falls sich jemand durch das Gespräch getriggert fühlt.
Ja, ja.
Es gibt hier eine ganz großartige Telefonseelsorge. Ich habe mal den Leiter kennengelernt.
Ah, ja.
Der hat ein Kieler Konzept und da sage ich jetzt einfach mal die Nummer 0800 111 0111. Was, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis ist, es gibt Hilfe. Mhm. Und sich niemals zu scheuen, diese Hilfe anzunehmen. Das sind Detail. Aber jetzt hören wir vielleicht erstmal auch in den Song rein.
Ja.
Blue Hour. Und dann sprechen wir danach darüber weiter.
Remember the darkness. Remember the dark and how it hurt. Every blue hour will weaken the knees again.
Remember the darkness.
Hour ist ja eigentlich die blaue Stunde, in der die Tagvögel aufhören zu singen und die Nachtvögel anfangen zu singen. Also gerade in der Provence. Hier in Norddeutschland gibt es nicht so viele markante Nacht- und Tagvögel, aber in der Provence ist das so, in der Dämmerung hat man so ein kurzes Verstummen sozusagen.
Ja, dem genau.
War das dafür?
Ja.
Ja, also ganz genau. Als Metapher?
Ganz genau das. Auch halt dieser zwielichtige Moment zwischen Tag und Nacht, der auch als Bild quasi weder sagt, es wird Nacht noch es wird Tag, sondern so wirklich so ein Zwischending ist. Genau. Und das irgendwie dieses Gefühl am besten, es war eine Metapher auf jeden Fall, die hat sich direkt gut angefühlt. Und genau, deswegen ist dies geworden.
In letzter Zeit gehen mehrere Prominente oder Künstler an die Öffentlichkeit damit. Also ich habe das jetzt neulich erst bei Shea Krömer und Thorsten Sträter gesehen.
Ja, das war gigantisch.
Was eine wunderbare Sendung ist, weil sie das Format komplett verlassen hatten, fand ich.
Das war krass.
Und sagen, das ist uns das Wichtige. Ich weiß das aber, die erste Folge dieses Podcasts hatte ich mit Sebastian Dürre, aka Porky,
von Deichkind. Ach, wirklich?
Ja. Und der hat auch über Panikattacken erzählt und wie schwierig es war, auch dann eine Tour weiter zu bestreiten und wie er damit einen Umgang gefunden hat sozusagen. Und von Nicolas Müller von
natürlich, Jupiter Jones.
Von Jupiter Jones war es ja auch so, dass gerade als die so, man kann schon sagen, so einen Zenit oder einen vorläufigen Zenit erreicht hatten, er sagen musste, ich kann keine Konzerte mehr spielen.
Genau, ja.
Glaubst du auch, dass es vielleicht mit sowas wie Öffentlichkeit auch zu tun hat? Oder sowas wie Tourleben, weil da schießen ja die Endorphine auch hoch.
Da kann man schon eine große Verbindung ziehen. Erstmal kurz breche ich noch eine Lanze für Mr. Dürre. Weil das war derjenige, wir haben uns schon mal so halb kennengelernt auf einem Festival, aber der hat mich 10 Minuten, nachdem das Posting draußen war, hat der mich angerufen, hat mir bei Instagram geschrieben und meinte, Junge, gib mir deine Nummer. Und hat mit mir erstmal auch eine lange Zeit über Panikattacken gesprochen so und auch seine Erfahrung geteilt, was ich krass gigantisch fand von ihm, weil wir halt keine Freunde sind, die man so mal anspricht, sondern er einfach nur so eine Verbindung gesehen hat, hat mich auch zu sich nach Plön eingeladen, war ich jetzt noch nicht, fahre ich auf jeden Fall noch hin und hat mir tatsächlich auch meinen neuen Therapeuten vermittelt. Also er hat mir richtig dolle geholfen, deswegen großartig, danke Porky. Und ich glaube, diese Panikattacken sind dann, also genau, der offene Umgang damit für mich jetzt ist sehr wichtig, aber es bleibt ja auch eine subjektive Krankheit, die man natürlich auch so vergleichen kann. Aber bei Nicolas war es ja, glaube ich, so, dass der wirklich auch auf der Bühne wirklich Panik hatte oder sich einfach davor da so eine Vermeidungsstrategie angewandt hat. Bei Porky war es auch auf der Bühne. Und bei mir war es tatsächlich im Bandkontext nie so. Ich habe keine einzige Panikattacke vor, nach, während eines Konzerts gehabt, obwohl das immer ein Raum voller Leute war und auch ein Moment der nicht vorhandenen Fluchtmöglichkeit. Und bei mir war das dann wirklich, wenn ich eine Woche nach der Tour bei Rewe einkaufen war und ganz hinten stand bei den Tomatensoßen, dass ich gedacht habe, wow, und dann fiel alles zusammen. Ja. So, und deswegen, ich bin einer quasi, ich habe den Safe Place immer in der Band gehabt. Und abseits davon eben dann darunter gelitten. Weshalb ich auch häufig nach den Touren dachte, auch wie du es beschrieben hast, es ist diese Posttour-Depression, ich weiß gerade vielleicht nicht, wo ich hingehöre, wird schon wieder besser, vielleicht einfach noch kaputt oder so. Ja. Und dann mich auf die nächste Tour gefreut und irgendwann kam ich nach einer Tour zurück und lag nur noch im Bett und habe gedacht, nee, Moment, so bin ich gar nicht, so will ich gar nicht sein. Und da ist auch das Wichtige, der Moment dann dieser Einsicht ist einer, vor dem ich mich gescheut habe, weil es dann auch so ein, ist glaube ich so ein klischeehaftes Stärke-Stolz-Ding, so dass man einfach denkt, nee, ich bin nicht krank. Wenn ich krank bin, bin ich ja weniger wert, dass man sich so denkt, ich will mir das gar nicht eingestehen. Der Moment aber vielleicht auch für alle, die jetzt gerade auch irgendwie mitfühlen oder so, der Moment, sich das einzugestehen und sich Hilfe zu suchen, ist bei mir der Punkt gewesen, von dem alles besser wurde. Und auch der Moment, in dem mir klar war, dass das halt eine überwindbare Krankheit ist und man nicht mit der Einsicht erst 6 Jahre in die Klinik muss und dann vielleicht einigermaßen lebensfähig wieder rauskommt, sondern es wird einem wieder besser gehen. Und das war auch das, was mir Porky gepredigt hat. Der meinte einfach, du bist nicht krank, du bist nicht verloren. So, es wird alles wieder gut.
Ja, so ist das, ist, glaube ich, auch wichtig, weil es da immer noch eine große Hemmschwelle gibt, sich da anzuvertrauen.
Ja.
Heißt ja nicht, dass man es öffentlich machen muss, aber sich jemandem anzuvertrauen, ne?
Ja.
Ich glaube, lassen wir es mal dabei beruhen. Aber reden wir mal über die letzte Tour tatsächlich. Wann war die?
2011? Keine Ahnung. Ende 2019.
Das war ein Witz, weil Jakob erst seit 2015 bei der Band ist.
Ist korrekt. Ist jetzt auch erst 6 Jahre her. Ja. Genau, im Herbst 2019 bis in den Winter rein. Mhm. War auch natürlich wie alle Touren bisher die größte bis zu dem Zeitpunkt. Und
das heißt, ihr seid dann schon im Frühjahr 2020 auch noch von Corona ereilt worden, im Abbruch der Tour sozusagen?
Wir haben da tatsächlich eine halbjährliche Pause vorgehabt bis zu den Festivals und die Festivals kamen dann halt nicht. Ja. Und die Tour im Herbst angekündigt, die wir dann verschoben haben ins Frühjahr, dann verschoben haben in diesen Herbst und heute nochmal verschoben haben ins nächste Frühjahr.
Ah, okay.
Und ich muss auch sagen, natürlich ist gerade für uns, wir sind immer noch eine Liveband aus unserer Sicht. Das ist das, was uns am meisten Freude bringt. So der Grund, warum wir das machen. Wir würden keine Songs schreiben, wenn wir sie nicht live spielen könnten. Dass mir das wahnsinnig fehlt. Ich habe trotzdem jetzt in der Zeit ohne Konzerte auch gelernt, mein Glück auch anders irgendwie zu finden. Dass ich nicht nur in so einer ungeduldigen, deprimierenden Warteposition bin und dann immer wieder, jetzt zum Beispiel, dass wir die Tour jetzt verschieben, ja, das ist okay.
Ja.
Das ist jetzt nicht, ich werde heute Abend keine Probleme haben einzuschlafen. Ja. So. Ich weiß, was ich dann mache. So.
Wie andere Menschen auf ihren Sommerurlaub warten sozusagen.
Genau. Nur, dass es bei uns ja toller, privilegierterweise wirklich unser Beruf auch ist und wir davon auch Geld bekommen, so von dem wir leben können. Ja, genau.
Wie ist das jetzt finanziell? Wie sehr bricht die Bandkasse ein, dadurch, dass ihr nicht tourt?
Ich würde sagen,
rettet euch Merchandising, können wir vielleicht auch noch drüber reden?
Ab und zu schon. Wir haben dann so ein paar Soli-Shirts gemacht und so. Das bringt schon immer was. Und ist ja auch so, dass die GEMA zum Beispiel ein Jahr verspätet abgerechnet wird. Ich würde so sagen, wenn Corona im Frühjahr 2019 angefangen hätte, dann würde es uns so gerade nicht mehr geben.
Oha.
Dann würden wir wahrscheinlich alle wieder unsere Jobs von vorher hoffentlich machen können, wenn die überhaupt noch frei wären.
Ja.
Bei uns war so die Philosophie immer, nicht wir verdienen mit einem Konzert 2000 Euro und jeder kriegt 400, sondern wir verdienen erstmal so viel, bis wir sicherstellen können, dass jeder von uns das, was er in dem Monat bekommt, 23 weitere Monate bekommen kann.
Ah, okay.
Was halt ne, in dem Gewerbe, in dem wir sind, halt eine Form von Sicherheit ist, die man sonst nicht hat. Was aber auch bedeutet, dass wir wirklich ganz lange gekrepelt haben, obwohl Geld auf dem Konto war. Ja. Und danke an Lennart, unseren Gitarristen, der da sehr zum Glück sehr neurotisch war. Und es gibt auch verschwenderischere Tendenzen in der Band, was auch sehr gut ist an anderen Stellen. Aber deswegen haben wir jetzt noch genug. Wenn Corona jetzt noch das nächste Jahr gehen würde, dann sähe es auch für uns schlecht aus, bestimmt.
Wie sehr vermisst du das selber jetzt? Nicht nur eigene Live-Konzerte, keine Festivals zu hören, nicht tanzen gehen oder in keine Clubs zu gehen?
Ich bin tapfer.
Ja.
Ich merke aber, dass ich keine neue Lieblingsmusik ansammle.
Okay.
Ohne die Konzerte dazu und ohne die Festival-Erfahrung.
Ah, ist interessant.
Weil es so auch ein Grund für uns, das Album zweimal zu schieben, weil wir das in Sichtweite einer Tour rausbringen wollen, weil ich und wir der festen Auffassung bin, dass sich so Lieder auch als wichtig häufig so festtreten müssen, wenn sie in der Zeit passieren. Ob jetzt auf einem Konzert oder auf mehreren Konzerten oder wenn man wirklich, wir machen ja relativ agitierte Musik mit melancholischen Themen. Ne? Man könnte ja auch ganz ruhige, intime, befindliche Musik machen, die kann man auch alleine gut genießen, aber Leoniden ist schon was Gemeinschaftliches. Und die Songs, die wir jetzt geschrieben haben, sind eindeutig noch mal tausendmal besser als alle davor. Aber wenn wir die nicht live spielen, dann können sie nicht besser werden als
jetzt. Okay. Ja.
Und deswegen merke ich, bei mir ist es so, ich kriege dann eine Platte bei Spotify angezeigt, höre die und denke, cool. Höre die noch ein paar Mal beim Frühstück, denke, cool. Mhm. Aber meine Lieblingsplatten sind älter.
Mhm. So. Also, und damit sich das sozusagen auch, wie sagt man, im Leib verankert, ist es ein Unterschied, wenn ich dazu tanze
oder
wenn ich danach mit einer Frau ins Zelt gehe oder mich besaufe oder was auch immer. Und dann höre ich das, ein Song natürlich schon in Erinnerung, als ich die Band zum ersten Mal gesehen habe.
Total, alleine auch mit einem Freund oder einer Freundin auf ein Konzert zu gehen und noch nicht so genau wissen, was einen erwartet. Und dann plötzlich ist alles da, das, wofür Musik gemacht ist eben. Das ist schon, ja, das vermisse ich auf jeden Fall. Und das fehlt mir auch. Ich weiß aber, dass es wiederkommt, deswegen bin ich geduldig.
Aber ein interessanter Aspekt.
wir haben angefangen, das Album zu schreiben, dann hätte es rauskommen sollen, wir haben es verschoben und haben einfach weitergeschrieben. Jetzt ist es halt ein Doppelalbum geworden mit 21 Songs, völlig überladen, völlig anstrengend, richtig geil.
Gut, der Hörer muss ein bisschen warten, es kommt raus im August.
20. August.
Ne? 20. August genau. Kommt es raus. Hat diesen ungeheuren, einfachen Titel, da kann man fast sagen, ironisch, dass man nicht mehr in Plattenläden gehen muss, um den Titel auszusprechen, sondern online nur noch klicken muss.
Ich sage erst, wie er ursprünglich war, und dann sage ich, wie er jetzt ist. Ja. Ursprünglich war er Complex Happenings Reduced to a Simple Design, which enables the individual to make its own bad decisions. So. Und dann wurden wir natürlich von unserem Management, auch ein super guter Freund von uns, habe ich in der Schaubude, haben wir den kennengelernt übrigens.
Ja.
Gut. Der meinte so, Leute, das ist aber happig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird es einfach Complex Happenings Reduced to a Simple Design. Immer noch voll anstrengend. Aber man kann Complex Happenings sagen und dann geht das schon.
Oder Komplex.
Oder Komplex. Oder,
oder komm.
Oder komm, genau.
Oder
das dritte Leoniden-Album halt.
Ich hätte gesagt, von Leoniden.
Von Leoniden. Fair auch nicht. Kein schlechter Name eigentlich. So, das klingt wie ein Ausrufezeichen aussieht.
Ja. Live-Musik ist nicht möglich. Club-Tanzen ist nicht möglich. Mhm. Was zurzeit möglich ist, und zwar in der Form von Modellversuchen, das Theater Kiel hat verschiedene Premieren jetzt, unter anderem, und es passt vielleicht zum Thema, ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht heute Nacht. Mm. Das könnte auch ein Schlager der Corona-Zeit sein. Und das kommt vor in My Fair Lady. Und meine Kollegin Lisa Bande hat sich mal die Premiere von My Fair Lady angeschaut.
Der Vorhang hinter den 8 Musikerinnen und Musikern ist noch geschlossen. Zu den Klängen der Ouvertüre werden Bilder darauf projiziert. London rund um 1900. Und schließlich von einer Marktszene. Dutzende Menschen dicht an dicht. Ein Foto von der letzten Inszenierung von My Fair Lady am Opernhaus. Der Vorhang öffnet sich und dahinter genau die gleiche Szene, nur dieses Mal mit deutlich weniger Menschen. Regisseurin Ricarda Regina Ludigkeit hatte das Musical auch 2015 schon inszeniert.
Wir haben die Personalie auf der Bühne krass reduziert und man kann sich gar nicht vorstellen, wie aufwendig das ist. Also ich glaube, man produziert fast noch schneller ein neues Stück als ein bestehendes, so sehr in seine Einzelteile zu zerlegen und dann erneut zusammenzubauen.
Kleineres Ensemble, minimale Orchesterbesetzung und 2 neue Darstellende für die Hauptfiguren. Professor Higgins wird von Kammersänger Thomas Jesatko vom Nationaltheater Mannheim gespielt. Eliza Doolittle von Katja Reichert.
Hey, ich lasse mir nicht Dreckstück nennen und kann hier wohl mal zu zahlen.
Was wollen Sie eigentlich, mein Fräulein?
Ich will eine Lady sein im Blumenland und nicht nur auf der Straße rumlaufen.
So herrlich vulgär, prollig und unkultiviert, mit frecher Berliner Schnauze und ziemlich aufbrausend. Von der Rolle der Eliza hatte Katja Reichert schon lange geträumt.
Ja, spannende Figuren sind, glaube ich, für uns Darsteller immer solche, die eine Entwicklung durchmachen. Und also wenn Eliza keine Entwicklung durchmacht, dann weiß ich auch nicht wer. Also die geht einen sehr großen Bogen vom Anfang zum Schluss.
Am Text, an der Länge und der eigentlichen Geschichte ist nichts verändert worden. Das funktioniert auch deshalb, weil 4 Darstellerinnen immer wieder die Rollen wechseln und die Mitglieder des Opernchors geschickt eingesetzt werden.
Ich glaube gar nicht, dass es weniger trubelig ist. Die, die spielen, schmeißen sich da rein mit 100%iger, 150%iger Energie. Dadurch kriegt es natürlich einen großen Schub.
Und durch die Musik. Die hat der Musical-Experte Jeff Frohner extra neu arrangiert. Die Hits aus My Fair Lady sind ohnehin Ohrwürmer. Da wippen und klatschen viele im Publikum mit.
Ganz top Eliza, die auch das Berliner gut hinkriegt. Das muss ich ja wissen als Eingeborene, ne? Sonst waren ja mehr Menschen auf der Bühne und mehr im Orchester. Aber wenn man es nicht weiß, ist das überhaupt kein Unterschied.
Zum Teil ist die Spielfreude sehr schön. Das macht euch die Spaß zuzusehen.
Also es tut mir leid für die Darsteller, dass der Applaus so mickrig ausfällt.
Denn leider sehen nur rund 100 Menschen im Publikum die Premiere der Neuauflage, die eine viel größere Resonanz verdient hätte. Denn trotz der Abstandsregeln ist diese Inszenierung von My Fair Lady erstaunlich lebhaft und schnell, sehr kurzweilig und zudem brillant besetzt, auf der Bühne wie im Orchestergraben.
Ja, My Fair Lady, es grünt zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Machst du Sprachübungen oder Gesangsübungen oder Stimmbildung?
Ich singe mich ein, aber nur mit Gibberish. Das klingt dann so oder so. Also kein Giga, Guga, Giga. Nee. Stimmt. Auch um meine Range nach oben zu peitschen, übe ich schon.
Na, du hast ja eine ziemliche Range. Was, also wenn du in den Diskant gehst, heißt es, glaube ich.
Ja, oder das Falsett.
Oder
falsch oder echt. Ich glaube, ich schaffe ein hohes B. Aber nicht jetzt.
Nee. Dann fliegt. Aber es ist schon krass, ne? Also wie viel Stimmumfang, wie viele Oktaven hast du da?
Oh,
hast
das
du
es
mal
so,
ausprobiert überhaupt?
Ja, das gibt so dann die, es gibt quasi die wissenschaftlichen Oktaven, da kann man sagen, hier, da war noch ein Ton, aber die ich wirklich schön singen kann,
ja,
so, weiß ich nicht, drei vielleicht.
Naja, ist aber viel, ne?
Ja, also. Aber es gibt auch Leute mit ihrem Whistling-Voice-Register, die knacken da die fünf oder so. Da
na gut. Nun haben wir eine Kategorie, die heißt Lieblingsgegenstand. Mhm. Und du hast da mitgebracht,
ja,
den könntest du jetzt einfach mal auspacken.
Ja, ich fange.
Ich weiß nämlich nicht, was es ist.
Ja, passt auf. Also, ich habe mir das ganz genau überlegt. Ich leite das mal ein.
Ich befürchte es.
Bei so einer Frage wie, also sowieso, wenn man so scheinbar einfache Sachen einen Künstler oder eine Künstlerin fragt, dann ist der die Künstlerin immer provoziert, was ganz Besonderes zu machen. Und dann habe ich gedacht, ich mache es einfach super kitschig,
ja,
und völlig blöd auch. Aber also, ich habe in dieser, ich muss es ja auch gar nicht rausholen, ich kann ja einfach erzählen, was hier drin ist. Ich habe einen Brief da drin, einen Brief an mich selber.
Ja.
Und zwar an Jakob von morgen, von Jakob von heute, in dem drin steht, sowas in etwa drin steht, wie Kunst ist immer noch unerschöpflich, weitermachen. Und das ist nämlich das, was mich täglich immer wieder zum Aufstehen bringt. Mein höchstes Credo, was mich antreibt. Ich will immer versuchen, morgen jemand zu sein, über den ich mich noch mehr freue als heute und ein, wie ich auch gesagt habe, ein Multi-Instrumentalist und Tausendsasser, ein Equipment-Messi. Und ich freue mich über alles, was mich weiterbringt, was neue, was die Kunst auf eine kleine Art und Weise weiterentwickelt in der Nische, in der wir sind.
Ja.
Und das ist mir wichtiger als jedes Materielle, weil den Kaffee würde ich sonst zwar auch trinken, aber ich wäre auf jeden Fall nicht so glücklich.
Ja.
Aber ist natürlich voll die pathetische Nummer jetzt. Aber
das finde ich jetzt nicht schlimm. Also sozusagen so ein, wenn man das möchte, eine Botschaft des Weiterwachsens.
Genau, genau, aber auch nicht unter Druck setzend. Also ja, nicht, dass ich sage, ich bin noch nicht gut genug, sondern einfach, ey, echt cool, was alles passiert, aber es gibt immer noch unendlich viel mehr zu tun.
Ja.
Also weiter.
Ja, man kann ja auch mal in die falsche Richtung wachsen. Man kennt das von Bäumen und dann gehen sie doch wieder in die andere Richtung.
Ja,
das
voll.
Das ist das Schöne. Aber
voll.
Es ist ein organischer Prozess sozusagen.
Ja, manchmal kriegt man dadurch aber auch Bäume, die gibt es nur einmal und das
genau
ist auch irgendwie schön.
Ja.
Nur wie gesagt, das Wichtige daran ist, dass man an keinem Tag frustriert dadurch ist, dass es noch nicht genug ist,
mhm,
sondern eher euphorisiert und motiviert, dass es noch so viel Schönes zu tun gibt. Ey, wenn ich heute einen Akkord finde, einen sehr komplizierten Akkord, ich kenne so ein paar, kenne ich schon mittlerweile, den ich dann übermorgen in einen Song baue, dann das macht mich einfach fröhlich.
Mhm. Das Auf und Ab eines Künstlerlebens. Also in Schleswig-Holstein unter den Literaten steht da vor allen Dingen Hans Faller da.
Astreine Überleitung!
Und es ist wie ein Krimi tatsächlich. Die Leiterin der Kieler Rechtsmedizin hat für einen kleinen literarischen Krimi gesorgt. Sie suchte nämlich das Gerichtsgutachten über Hans Faller, da das 95 Jahre verschwunden war. Und sie fand nicht nur das in den Archiven, sondern gleich auch neue Erzählungen. Katrin Matern kommt mit dem ganzen Krimi.
95 Jahre hat es gedauert, bis das verloren geglaubte Gerichtsgutachten über Hans Fallada gefunden wurde. 1925 war das vom Rechtsmediziner Ernst Ziemke erstellt worden. Damals war Fallada verhaftet und nach Kiel gebracht worden. Da hatte er 6000 Reichsmark veruntreut, war quer durch Deutschland geflohen, hatte nächtelang durchgetrunken. Die heutige Leiterin der Rechtsmedizin Kiel, Professorin Johanna Preuß-Wössner, hat die Fallada-Akte nun aufgespürt. Und noch viel mehr.
Ich habe ja eigentlich primär dieses ärztliche Gutachten von Professor Ziemke gesucht habe dann aber direkt gesehen, dass da halt auch ganz viele handschriftlich beschriebene Blätter sind, die offensichtlich auch original so sind. Also das war so für mich sofort ersichtlich, dass das Geschichten oder Kurzgeschichten sind.
Zu Hause recherchiert Johanna Preuß-Wössner die Handschrift von Hans Fallada. Bald ist klar, sie hat auch Originale von Erzählungen des Schriftstellers gefunden. Die gebürtige Greifswalderin nimmt Kontakt zum Aufbauverlag auf und zu Fallada-Biograf Peter Walter. Gemeinsam haben sie jetzt den Fund herausgegeben. 5 Erzählungen, darunter 2 bislang unveröffentlichte.
Also ich glaube, das, was in diesen Erzählungen oder auch in dem Gutachten zu finden ist, das bestätigt auf vielfältige Weise das, was man von dem Leben von Falada und vor allen Dingen von der komplizierten Beziehung zwischen Literatur und biografisch authentischem vorher schon wusste.
Eine dieser bislang gänzlich unbekannten Kurzgeschichten trägt den Titel Lilly und ihr Sklave. Lilly, eine junge Frau aus jüdischem Haus, ist es gewohnt zu herrschen über Menschen, vor allem über Männer. Sie spielt mit ihnen und ihrer Zuneigung zu ihr, bis sie eines Tages vergewaltigt wird. Der jungen Frau gelingt es nur mit großer Mühe, den Hausarzt zu einer Abtreibung zu überreden. Danach landet sie in einem Sanatorium, wie Falada selbst mehrfach.
Also eine eigentlich hochmoderne Konstellation, die wäre sie damals zur Veröffentlichung gekommen, sicher auch ein Teil der literarischen Debatte und der literarischen Moderne der 20er Jahre geworden wäre.
Zum Teil sind diese neu aufgetauchten Erzählungen nach Faladas Verurteilung in der Haft entstanden. In Drei Jahre kein Mensch zum Beispiel erzählt Falada von seiner Odyssee vor der Verhaftung.
Was wirklich neu ist, nachdem man das Gutachten kennt, das Frau Preuß-Wessner gefunden hat, ist, dass man an dieser einen Geschichte sehr gut erkennen kann, wie er umgeht mit dem authentisch-biografischen im Verhältnis zum Literarischen. Denn Literatur und Leben verhalten sich bei ihm tatsächlich wie in einem Spiegelkabinett.
Ja, ein Sensationsfund. Was liest du? Liest du überhaupt?
Tatsächlich nicht. Ja. Das ist eine ganz enttäuschende...
Niemals? Keinen Bock gehabt?
Nee. Einfach nein. Ich habe ein Gedichtband von Rilke, da gucke ich ab und zu noch gerne rein. Aber sonst ist es einfach, bin ich an dem Medium vorbei erzogen.
Es gibt ein Buch, das auf jeden Fall ein Abenteuer ist, wenn man es durchblättert. Und das ist von dem Künstlerpaar Fischli und Weiß. Das mache ich zum Schluss immer als Stresstest. Kuriose, absurde, aber auch einfache Fragen, auf die du einfach kurios und assoziativ jetzt antworten kannst.
Ich bin ready.
Gut. Ist die Welt voll von geheimen Botschaften?
Gute Frage. Ja, natürlich, klar. Aber ich glaube nicht an so große Illuminati-Verschwörungen, aber ich glaube an das Unendliche zu Entdeckende einer Logik folgende.
Wie schmücke ich mein Bäumchen?
Mein Weihnachtsbaum wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall nicht mit echten Kerzen. Dafür haben wir bei uns bei der Familie zu große Hunde mit zu großem Gewicht, die, ja, genau. Letztes Weihnachten hat unsere Katze gebrannt kurz.
Ach echt?
Ja, aber wir haben sie schnell wieder gelöscht. Es war, es ist kein...
Ich hab da gerade ein witziges Bild.
Ja, die hat es auch gar nicht gemerkt, die ist schon sehr alt und hat, meine Mutter hat sie dann ganz schnell ausgehauen.
Ah. Kann man die Realität noch als solche bezeichnen?
Ja, klar, immer, für immer. Jeden Tag definiert sie sich neu.
Solltest du dich häufiger prügeln?
Nö, ich hätte es vielleicht irgendwann mal richtig machen sollen, aber es ist, glaube ich, auch nur so ein toxisches Männlichkeitsding, dass man denkt, man muss sich mal gekloppt haben. Mhm. Eigentlich geil, dass ich nie eine reingekriegt habe. Danke, Leute, dass ihr mir nie auf die Schnauze gehauen habt.
Kommen wir zur letzten Frage. Die heißt, findet dich das Glück? Hatte ich hier das Glück gefunden?
Oh, wow. Das ist jetzt, machen wir die nächste Stunde jetzt auf?
Ja.
schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Keine Ja-Nein-Antwort. Lass mich ganz kurz überlegen. Das ist jetzt natürlich alles andere als impulsiv. Ich glaube, ja. Und immer wenn es da ist, werde ich schnell traurig, dass es nicht für immer da ist.
Mhm.
Und das macht dann das Glück wieder anders. Und das nochmal irgendwann zu lernen, deshalb auch dieses der Hang zum transzendenten Glauben, das Glück zu konservieren, auch über sich selbst hinaus, das wäre schön. Ansonsten bin ich ein sehr lebensfroher, lebensbejahender, begeisterungsfähiger und begeisterungsteilender Mensch und glaube, dass ich, wenn ich irgendwann gehe, mehr Glück hinterlassen habe, als vorher da war. Wenn auch nur ein ganz bisschen und das muss mir dann reichen.
Das ist ja auch die Botschaft deines Briefes, deines Lieblingsgegenstandes.
Exactly!
Hildegard Knef hat mal gesagt, das Glück kennt nur Minuten.
Aha, ja.
Und ich bedanke mich für die wunderbaren Minuten, die
das ich war sehr schön. Ja,
ich bei den Leoniden, bei dem Sänger Jakob Amre im Proberaum hatte.
Danke, danke, danke fürs Zuhören.
Jakob und danke Bernd Hauschild an der Technik.
Danke Bernd, gut gemacht. Tschüss Leute.
Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.